Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist wie immer schön, bei euch zu sein. Etwas, was mir immer sehr gut tut, was mir sehr gefällt, ist, immer wenn ich hierher fahre, dann habe ich so eine Stunde Zeit im Auto, um mich mit Gott über das zu unterhalten, was dran ist. Ich habe eine Stunde lang Zeit, mit Jesus darüber zu sprechen, was er heute tun und sagen möchte. Es ist natürlich immer gut, wenn man das vorher schon mal gehört hat, wenn man so eine Predigt vorbereiten muss oder darf. Aber ich habe heute Morgen gemerkt, dass Gott das, was ich für heute mitgebracht habe, nochmal sehr deutlich bestätigt hat. Wisst ihr, heute ist ein ganz besonderer Tag. Wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir in Deutschland eine Zeitumstellung erleben. Auf die Herbstzeit zumindest. Wir wissen es nicht ganz genau, die Europäische Union hat das im letzten Jahr so mehr oder minder schon angeschoben. Ob es jetzt wirklich dazu kommt, werden wir sehen im nächsten Jahr. Aber es ist ein Tag, in dem wir die Zeit umstellen. Die Zeit verändert sich. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, da war es hell draußen. Also so richtig hell. Wenn ich die letzten Tage morgens um 8 Uhr aus dem Fenster geguckt habe oder um 7 Uhr aus dem Fenster geguckt habe, da war stockduster draußen. Dinge verändern sich. Heute ist ein Tag, in dem 4,4 Millionen Hessen ihre neue Landesregierung wählen. Indem sie die Möglichkeit haben, mitzubestimmen darüber, wie das Land Hessen in Zukunft geführt wird. Wir sind nicht immer einverstanden mit dem, was unsere Regierung tut. Ich auch nicht. Ich bin auch nicht immer glücklich mit allem, was da passiert. Und trotzdem können wir nicht einfach sagen, gefällt mir nicht, passt mir nicht, ich gehe jetzt woanders hin. Am 3. Oktober haben wir den Tag der deutschen Einheit gefeiert. Das tun wir schon seit 1990 so. Seitdem die Grenze offen ist, seitdem Deutschland wieder vereinigt ist, feiern wir den Tag der deutschen Einheit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke an diesem Tag immer wieder darüber nach, was das eigentlich bedeutet, wenn wir in unserer Nationalhymne singen Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Mich lässt nicht los, was momentan in dieser Welt passiert. Mich lässt nicht los, wenn ich die Nachrichten sehe, wenn ich in den Medien mich umschaue, wie uneinig wir uns mittlerweile sind. Was ist denn noch dran an der Einheit in unserem Land? Was noch dran an der Einheit in unseren Kirchen? Wenn man auf Facebook oder auf Twitter schaut, wie Menschen, wie Christen miteinander reden, wenn es um politische Fragen geht, dann ist man nicht selten erstaunt. Manchmal ist man mitgerissen und hat das Gefühl, da müsste ich eigentlich mitdiskutieren. Da müsste ich auch was zu sagen. Aber wenn ich dann sehe, in welchem unversöhnlichen Tonfall manche Leute miteinander reden, manche Christen miteinander sprechen, wie sie sich gegenseitig die Gotteskindschaft absprechen, dann könnte ich nur noch heulen. Das ist doch nicht mehr normal. Das hat doch mit Einheit nichts zu tun. Wisst ihr, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, das stört mich überhaupt nicht. Dass wir unterschiedliche politische Ansichten haben. Ja, so what? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie wir miteinander reden. Wie wir aufeinander zugehen. Gehen wir aufeinander zu? Wir haben das Lied vorhin gesungen. Wie schauen wir den anderen denn an? Ich habe verstärkt den Eindruck in den letzten Monaten, dass wir es völlig verlernt haben, uns in Einheit zu üben. Wir trainieren das nicht mehr. Wir haben verlernt, Verständnis füreinander zu entwickeln. Wir haben verlernt, Verständnis füreinander haben zu wollen. Wir haben verlernt, dieselbe Sprache zu sprechen in unserem eigenen Land. Nicht, weil hier Leute sind, die aus Saudi-Arabien kommen, die aus dem Iran kommen, die aus Pakistan kommen. Das ist auch nicht das Problem, sondern die innere Sprache, die Art und Weise, wie wir miteinander reden. Das ist es, worauf es ankommt. Um zu verdeutlichen, wie wichtig das Thema Sprache ist und wie wichtig das ist, dass wir einander verstehen, möchte ich jetzt mal den Mehdi nach vorne bitten. Der Mehdi liest uns heute den Bibeltext, und zwar in Farsi. Aber keine Angst, ihr dürft mitlesen. Ich verstehe zwar kein Farsi, aber ich werde versuchen, so ein bisschen Schritt zu halten und euch die Folien an die Wand geben, damit ihr eben auch lesen könnt. Worüber wir reden.
Also, schönen guten Morgen alle zusammen. Also, ich lese den Text auf Persisch. Wahrscheinlich konnt ihr nicht verstehen, aber...
Aber wir sind da
gewohnt. Ja, okay. Also, و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود و در واقع شد که چون از مشرق کوچ می‌کردند همواره‌ای در زمین شنعار یافتند و در آنجا اسکان گرفتند و به یکدیگر گفتند بیایید خشت‌ها بسازیم و آنها را خوب بپزیم و ایشان را آجر به جای سنگ بود و قیر به جای گچ و گفتند بیایید شهری برای خود بنا کنیم و برجی را سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم مبادا بر روی زمین تمام پراکنده شویم و خداوند نزول نمود تا شهری و برجی را برای بنی آدم بنا می کردن ملاحظه نمایید و خداوند گفت همانا قوم یکی است و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را شروع کردند و الان هیچ کاری که قصد آن را بکنند از ایشان من نخواهد شد. اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. و از آن سبب آنجا بابل نامیدند. زیرا در آنجا خداوند لغات تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. این است پیدایش سام. و چون سام 100 ساله بود، ارفکشاد را 2 سال بعد از طوفان آورد و سام بعد از آوردن ارفکشاد 500 سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.
Danke.
Mehdi, ich danke dir. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, bei allem, was ich heute sagen könnte, ist unser Verstand vielleicht angesprochen. Bei allem, was ich sagen könnte, ist es vielleicht möglich, dass wir mit unserem Verstand begreifen, worum es geht. Aber das ist nicht das, worum es wirklich geht. Das, worum es wirklich geht, ist, dass du zu unseren Herzen sprichst. Dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, sodass wir verstehen können, was du sagen willst, was dein Anliegen ist, Herr. Und darum möchte ich dich jetzt bitten, dass du uns deinen Übersetzer, deinen Heiligen Geist wirklich in uns wach machst. Dass wir sehen und hören können, was du möchtest. Sei bei uns, Herr, und lehre uns. Amen. Auf den ersten Blick fällt auf, dass Gott sich hier in diesem Text als Zerstörer der Einheit betätigt. Ich fand das als Jugendlicher immer sehr befremdlich, wenn ich diesen Text gelesen habe. Denn die Bibel mahnt uns doch eigentlich von Anfang bis Ende dazu, Einheit zu wahren und Einheit zu leben. Und in dieser Geschichte ist jetzt Gott derjenige, der die Einheit unter den Menschen zerstört, indem er ihre Sprache verwirrt. Warum? Warum tut Gott so etwas? Nun, die Antwort ist einfach, weil diese Einheit, die die Menschen hier aufgebaut haben, auf einem fatalen Fundament aufgebaut ist. Gott hat seit der Schöpfung der Welt immer wieder Bünde mit Menschen geschlossen, immer wieder ihnen das Angebot gemacht, Einheit mit ihnen zu leben, um ihnen eine gesunde Lebensgrundlage zu bieten. Und immer wieder haben die Menschen diese Bünde verlassen, um andere ungesunde Bündnisse einzugehen. Da ist zum Beispiel Adam. Gott hatte einen segensreichen Bund mit Adam, so lange, bis dieser, also Adam, seine Grenzen überschritten hat und einen Bund mit der Schlange eingegangen ist. Noah. Noah hat ein Bündnis mit Gott gehabt. Gott hat ihm Segen versprochen. Gott hat ihm gesagt, jetzt soll Ruhe sein auf dieser Welt. Aber Noah hat das nicht gut verpackt. Und seine Nachkommen schon gar nicht. Sie haben lieber ihre eigenen Allianzen geschlossen und geschmiedet, statt sich an Gott anzubinden. Und deshalb ist Gott hier an dieser Stelle, an dieser Geschichte, bei der wir jetzt sind, ein weiteres Mal gezwungen, eigentlich schon zum dritten Mal gezwungen, zu extremen Mitteln zu greifen, um den Menschen einen Neustart zu ermöglichen, eine andere Perspektive für ihr Leben zu geben. Er dividiert die Menschen auseinander, indem er ihre Kommunikation stört. Kommunikation, das ist nicht nur Sprache. Kommunikation heißt Gemeinschaft, heißt das Zusammensein. Wenn Menschen sich eins machen, ohne dabei Gott in ihren Mittelpunkt zu stellen, dann führt das immer und unweigerlich zu Fehlentwicklungen. Überall da, wo Menschen sich eins machen, ohne Gott zu fragen, was er eigentlich will, wird es immer am Ziel vorbeigehen. Da, wo Gott nicht der Maßstab und der Mittelpunkt ist, da fehlen uns eine gesunde Orientierung und eine gesunde Ausrichtung. Und das ist genau der Grund, warum Gott an dieser Stelle dazwischen geht. Warum er diese Einheit, diese unheilige Einheit der Menschen zerstört. Ich möchte mit euch einen etwas genaueren Blick in den ersten Teil des Textes werfen. In diesen hier. Aber ich brauche dafür die Karte. Drei Dinge sind mir besonders aufgefallen. Die Landungsstelle der Arche Noah, liegt im Norden auf dem Ararat, ca. 1000 Kilometer von Babylon entfernt. Das ist da ganz oben in dem Bild, da wo ich die kleine Arche eingezeichnet habe. Vers 2 spricht davon, dass die Menschen von Osten her kamen, und zwar gemeinsam und unterwegs waren. Und da stellt sich für mich als Bibelleser die Frage, warum? Warum waren die unterwegs? Was hat die Menschen getrieben, von der Landungsstelle der Arche als Einheit, als gemeinsames Volk wegzugehen, erst in den Osten und dann vom Osten her wieder ins Land China, also nach Babylon. Ich meine, es ist ja nicht so, als wären sie nicht schon sesshaft gewesen. Noah, so berichtet uns die Bibel, hat einen Weinberg gepflanzt. Ihr lebt in einer Gegend, in der Weinberge relativ normal sind. Und ihr wisst, dass man einen Weinberg nicht mal eben in 2 Wochen pflanzt. Mit genügend Leuten, okay, vielleicht schafft man das in 2 Wochen. Aber ernten? Die Bibel berichtet uns, dass Noah sich nach dem die Arche wieder gelandet war, betrunken hat. Wie hat er das gemacht? Das wird nicht direkt nach der Landung der Arche passiert sein, sondern da ist Zeit dazwischen gewesen. Da gab es eine Zeit, wo der Wein gewachsen ist, wo der Wein gereift ist. Er hat einen Weinberg gepflanzt, hat ihn gehegt und gepflegt und er hat ihn sogar einmal leer getrunken. Das ist keine Geschichte, die mal ebenso auf der Durchreise passiert. Noah und seine Sippschaft waren sesshaft geworden. Sie hatten bereits eine Heimat. Also warum um alles in der Welt gehen sie von dort weg? Die Bibel sagt uns nichts darüber. Gar nichts. Sie sagt uns nur, dass es so ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, wonach waren die Menschen denn auf der Suche? Was wollten sie denn sehen? Was wollten sie denn erleben? Kann es sein, dass sie sich angefangen haben, nach der Nähe Gottes zu sehnen? Kann es sein, dass sie auf der Suche waren nach dem Paradies, nach diesem Urzustand, jetzt wo doch alles neu war, jetzt wo Gott doch alles neu gemacht hatte, wo ein Neustart gegeben war? Wir wissen das nicht. Ich glaube aber, an dieser Stelle, egal warum sie losgegangen sind, an dieser Stelle, wo sie jetzt angekommen sind, sind sie nur noch auf der Suche nach ihrer eigenen Identität. Wer sind wir eigentlich? Warum sind wir eigentlich? Was macht uns aus? Wir können nachlesen, dass sie unzufrieden sind mit dem, was sie haben. Sie wollen gern mehr aus sich machen. Das findet Ausdruck in dem Satz, wir wollen uns einen Namen machen. Sie sind auf Ehre und Ansehen aus. Aber nicht auf Gottes Ehre und Ansehen, sondern auf ihre eigene Ehre und auf ihr Ansehen. Und mal ehrlich, so manchen Facebook-Post lese, was viele meiner Freunde, viele davon sind Christen, da schreiben, dann klingt das relativ ähnlich. Auch wir als Volk sind auf der Suche nach unserer Identität. Wer sind wir eigentlich? Und manchen von uns geht es um unsere Ehre und nicht um die Ehre Gottes. Und ich denke, das ist etwas, wo wir aufpassen müssen, auf welchem Weg wir uns gerade befinden. Ich will niemanden an die Wand stellen. Ich will niemanden Schuld zuweisen, weil ich weiß, wie oft ich selber schuldig werde. Aber ich möchte, dass wir wach sind dafür. Dass wir wach sind dafür, was in uns und um uns herum gerade passiert. Zurück zu dem Volk, zu Noah und seiner Familie. Irgendwie möchte man am liebsten sagen, wären sie doch bei dem Altar geblieben, den Noah gebaut hat, direkt nachdem die Arche gelandet ist. Wären sie doch in ihrer Heimat geblieben, wären sie bloß nicht losgegangen. Aber sie sind losgegangen und jetzt sind sie schon so weit gegangen, dass sie eigentlich gar nicht mehr genau wissen, warum sie eigentlich gegangen sind. Und irgendwann kommen sie jetzt in dieser Ebene an und denken sich, hier ist gut sein. Und jetzt fangen sie an, sich gegenseitig Mut zu machen. Sie fangen an, sich gegenseitig zu ermutigen. Lass uns einen Namen für uns selber machen. Sie stacheln sich gegenseitig an. Sie krempeln die Ärmel hoch und versuchen, ihre eigene Identität zu schaffen. Nach dem Motto, wenn wir schon nicht Gottes Nähe finden können, dann wollen wenigstens wir zusammenbleiben. Wenn wir nicht in seinem Schutzraum leben dürfen, dann schaffen wir uns unseren eigenen Schutzraum. Wir schaffen uns eine Stadt mit einer Stadtmauer und da sind wir sicher. Und wenn wieder eine Flut kommt oder irgendeine andere Naturkatastrophe, dann gehen wir einfach auf den Turm, den wir bauen, klettern den hoch und kommen so bis in den Himmel. Und da sind wir sicher. So oder so ähnlich mag das geklungen haben, was sie sich da gegenseitig an Informationen zurufen. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Das Schlimme ist, sie fangen an, aufeinander zu hören. Sie hören nicht auf Gott, sondern sie hören aufeinander. Sie haben Angst, sich zu verlieren. Sie wollen sich nicht über die Erde zerstreuen, sagt uns der Text. Und dabei ist genau das der Auftrag, den Gott ursprünglich der Menschheit gegeben hat. In 1. Mose 9, Vers 7 lesen wir: Ihr aber seid fruchtbar und vermehrt euch, breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Breitet euch aus. Zerstreut euch. Nehmt die ganze Erde in Besitz. Aber genau das wollen diese Menschen nicht. Der dritte Punkt: Nimm, was du kriegen kannst. Die Bibel zeigt uns in der Geschichte vom Turm in einem sehr eindrücklichen Bild, wie die Menschen versuchen, sich mit Gott auf eine Stufe zu stellen. Indem sie quasi probieren, den Schöpfungsakt zu imitieren. Was meine ich damit? Der Mensch ist selbst aus Lehm geformt worden, sagt uns die Bibel. Und dieser Mensch, der selber aus Lehm geformt ist, formt jetzt aus demselben Material die Bausteine für einen Turm, den er sich selbst zum Denkmal setzen will. Und damit dieser Plan auch funktionieren kann, versucht er, diesem Turm sozusagen den Geist menschlicher Gemeinschaft einzuhauchen. Der Mensch versucht zu imitieren, nachzumachen, was Gott an Schöpfung gegeben hat. Er stellt sich mit Gott damit auf eine Stufe und sagt: Gott, dafür brauche ich dich nicht. Das können wir selber. Sie rufen sich gegenseitig zu: Kommt, macht alle mit. Das hier wird jetzt unser Lebensmittelpunkt. Dieser Turm, der vereint uns, die Stadtmauer wird uns schützen. Unsere gemeinsame Kraftanstrengung wird uns zusammenschweißen. Und wenn wir erst den Bau geschafft haben, dann kann uns auch nichts mehr trennen. In meiner Heimatgemeinde in Wölmersen stellen wir uns zurzeit auch die Frage, ob wir bauen sollen, ob wir umbauen sollen, ob wir anbauen sollen, weil unsere Gemeinde wächst. Und weil wir sehr viele Kinder und Jugendliche haben und nicht genügend Räume dafür haben. Und wir haben uns lange mit der Frage beschäftigt: Sollen wir wirklich in Steine investieren? Sollen wir wirklich in Steine investieren oder gibt es andere Möglichkeiten? In den letzten Gemeindestunden haben wir kontrovers diskutiert, aber auch konstruktiv diskutiert. Und es gibt viele verschiedene Meinungen in unserer Gemeinde im Moment noch. Und ich habe vor einigen Wochen mit einer Person gesprochen und die hat etwas gesagt, das fand ich, wie soll ich sagen, hochgradig interessant. Da sagte jemand: Solange Gott das Haus baut, bin ich mit jeder Art von Bau einverstanden. Hauptsache ist, wir setzen uns kein Denkmal. Das finde ich beachtlich, wenn wir so denken. Natürlich gab es Leute, die gesagt haben: Oh, ein schöner Bau hier in so einem kleinen Dorf wie Wölmersen. So käme unsere Gemeinde vielleicht auch mal ein bisschen in ein positiveres Licht von den Bewohnern. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht um die Ehre Gottes. Übrigens, an den Ziegelsteinen ist mir noch etwas Zweites sehr deutlich geworden. Mit gleichmäßigen Steinen baut es sich viel leichter. Wenn alle Ziegel gleich hoch und gleich breit sind, dann passen sie viel besser zusammen. Es ist viel einfacher und viel leichter, schnell eine Mauer hochzuziehen. Im übertragenen Sinne heißt das: Wenn wir nur alle der gleichen Meinung sind, wenn wir alle die gleichen Erkenntnisse haben und so weiter, dann klappt doch alles viel besser, oder? Dann passen wir doch viel besser zueinander. Dann ist es doch viel leichter, zu einer Einheit zu finden. Oder? Bei Menschen ist das so. Wir versuchen, uniformiertes Denken herzustellen. Wir versuchen zu sagen, das ist der Denkkorridor, in dem ist das Denken in Ordnung und alles andere nicht. Bei Gott ist es anders. Gott kann nicht nur mit Vielfalt umgehen, er ist der Schöpfer der Vielfalt. Er liebt Vielfalt. Und nicht nur das. Gott hält Differenzen und sogar Gegensätze aus. Und das schon seit Jahrtausenden. Direkt nach dem Segen für Noah sagt Gott zu Noah: Solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Ihr Lieben, das sind totale Gegensätze. Warum? Er hätte ja auch sagen können, wir machen das jetzt alles mal ein bisschen einfacher. Wir haben einen Neustart, ab jetzt machen wir das alles mal ein bisschen easy. Jeden Tag Sonnenschein von 8 bis 18 Uhr, damit die Menschen sich wohlfühlen. Nachts ein bisschen Regen, tagsüber nur Sonne. Und nachts auch ein bisschen dunkler, damit man gut schlafen kann. Und ansonsten belassen wir es schön bei der Sommerzeit, damit man sich nicht zweimal im Jahr umgewöhnen muss. Nein, das hat er so natürlich nicht gesagt. Aber wisst ihr, er hat das nicht gemacht. Er belässt uns nicht nur in diesen Herausforderungen der Gegensätze, sondern er führt uns ganz bewusst da rein. Er mutet uns diese Gegensätze zu. Und das gilt nicht nur für die Gegensätze in der Natur, sondern das gilt auch für die Gegensätze in euren Beziehungen und in meinen Beziehungen. Nochmal zurück zu der Frage, fordert Gott uns nicht ständig in der Bibel auf, Einheit zu suchen? Doch, ganz klar, das tut er. An sehr vielen Stellen der Bibel sogar. Aber wisst ihr, Gottes Motivation für Einheit ist eine ganz andere als unsere menschliche Motivation für Einheit. Das menschliche Streben nach Einheit hat seinen Ursprung im Defizit. Es ist immer an ein Ziel und einen Zweck gebunden. Wenn immer Menschen Einheit suchen, dann tun sie das, um ein Ziel zu erreichen, das sie allein nicht erreichen könnten. Einheit nach dem Plan Gottes verfolgt aber keinen Zweck und kein Ziel. Einheit, so wie Gott sie will, hat ihren Ursprung und ihre Erfüllung in der Liebe. Und sie ist bereits das Höchste, was wir überhaupt erreichen können. Danach sollten wir uns ausstrecken, nach dieser Form von Einheit. Und nein, das gilt nicht nur innerhalb von unserer Gemeinde. Unsere Wirkung soll sich auf unser gesamtes Umfeld auswirken. Wir haben einen Auftrag von Gott, unsere Welt zu gestalten und in seinem Auftrag und in seinem Sinn zu kultivieren. Wie geht das ganz praktisch? Ich hätte eine Idee für euch. Das Pfingstwunder in der Apostelgeschichte 2 macht deutlich, dass Gottes Heiliger Geist in der Lage ist, diese Kommunikationsstörung, die Gott dort bei dem Turm zu Babel eingesetzt hat, außer Kraft zu setzen. Das Pfingstwunder war deswegen möglich, weil Petrus das Evangelium predigte und weil die Leute, die drumherum standen, bereit waren, ihm zuzuhören. Meine Frage an euch ist: Wie viel frohe Botschaft habt ihr in der letzten Woche verbreitet? Wie viele gute Worte, wie viel Hilfreiches und wie viele schlechte Nachrichten habt ihr in der letzten Woche verbreitet? Wie oft habt ihr ein Bild auf Facebook oder Twitter einfach weitergeleitet, ohne zu schauen, wo kommt das her und was steht dahinter? Manchmal ist das so, dass einem ein, zwei Worte gefallen oder eine Grundaussage gefällt und man achtet nicht darauf, was das Ganze eigentlich aussagt. Ist unser Urteilen, unser Reden heilend und gesund? Oder ist es zuweilen auch ätzend und vernichtend? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit den Menschen um uns herum um? In Epheser 4, Vers 3 schreibt Paulus, ihr setzt nun alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch untereinander und miteinander. Natürlich gilt das erstmal für die Gemeinde. Natürlich gilt das erstmal für die Menschen in eurem direkten Umfeld. Aber in einer globalisierten Welt, in der wir uns alle Informationen holen können und jedem die Informationen weitergeben können, die wir wollen, gilt das nicht nur in der Gemeinde. So wie ich das verstehe, ist es möglich, sich in der Einheit Gottes zu üben. Und deshalb möchte ich euch heute Mut machen, ein Experiment zu starten. Ich habe euch so einen Zettel mitgebracht. Auf diesem Zettel stehen 5 Kommunikationsregeln. Die werden wir gleich, wenn wir die Kollekte machen, du musst keinen Handschlag machen, kein Rad schlagen, wenn wir gleich die Kollekte sammeln, werden wir die dabei mit verteilen. Und ich möchte euch einladen, in der kommenden Woche mal ein paar dieser Regeln in eurer Kommunikation zu beachten. Mancher mag sagen, vielleicht schaffe ich alle 5, mancher schafft vielleicht nur eine. Es geht nicht darum, irgendwas perfekt zu machen, sondern es geht darum, anzufangen. Es geht darum, Dinge zu verändern. Fünf Kommunikationsregeln. Die erste ist, sei demütig. Achte bei dem, was du sagst, darauf, wohin es zielt. Wenn es darum geht, dein Ansehen zu wahren oder deine Interessen zu fördern, dann halte dich bitte einfach mal zurück. Danke Gott für dein Gegenüber. Danke für deinen Gesprächspartner, bevor du anfängst zu reden. Nicht hinterher. Vorher innehalten, Gott danken und gucken, wie er dein Herz verändert. Danke übrigens für deinen Gesprächspartner, anstatt dafür zu beten, dass er deine Einsichten bekommt. Achte und wertschätze dein Gegenüber. Egal, wie krumm dir seine Meinung erscheint, wie doof du ihn gerade findest oder das, was er sagt. Und schau erstmal mit Gottes Augen auf diesen Menschen, bevor du sagst, ich bin anderer Meinung als du. Der vierte Punkt ist, hör zu. Versuch zunächst einmal die Meinung und die Haltung des anderen zu verstehen und zu durchdringen. Du kannst den anderen nur verstehen, wenn du aktiv zuhörst. Das heißt, wenn du da, wo du Dinge nicht verstanden hast, auch mal nachfragst, habe ich dich richtig verstanden? Meinst du das wirklich so? Und der fünfte und letzte Punkt, mit Salz gewürzt und nicht gepfeffert. Verzichte auf moralische Urteile. Möglichst schon in deinen Gedanken. Schiebe die Verantwortung für die Gefühle, die du in dem Moment in dem Gespräch hast, nicht auf dein Gegenüber, sondern bleib mal bei dir. Zum Streiten gehören nämlich immer 2. Und formuliere Bitten statt Forderungen. Ihr Lieben, ich wünsche mir und uns, dass wir als Gemeinde Jesu Christi, ihr als Gemeinde hier in Remagen, in den nächsten Wochen dadurch auffallt in eurem Umfeld, wie wir miteinander reden und wie wir mit anderen Menschen umgehen. Dass wir Gottes Ehre groß machen, indem wir wirklich zeigen, dass wir seine Kinder sind. Indem wir diese Liebe, diese Einheit, mit der Gott uns beschenkt, üben und kultivieren. Denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen.